بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben über die Auswanderung nach Abyssinien gesprochen und wir haben darüber gesprochen, wie die Sahaba bei dem Najashi, dem Negus, dem Anführer der Abyssinier, Abyssinien, das ist heute, wie wir schon gesagt haben, Äthiopien, Eritrea, gelebt haben. Das war damals ein großes Reich gewesen. Und die Gelehrten des Islams, die Sira-Gelehrten, die Geschichte studiert haben, die islamische Geschichte studiert haben, die datieren in dieser Zeit, während die Muslime nach Abyssinien ausgewandert sind, das heißt ungefähr, und zwar genau Zulhijja, 6. Jahr nach Hijra, die datieren sie ein anderes großes Ereignis, beziehungsweise 2 andere große Ereignisse, die auch in den Sira-Büchern meistens separat aufgelistet werden. Oder das Ereignis wird separat aufgelistet. Und zwar die Annahme des Islams von Hamza und Umar. Hamza ibn Abdul Muttalib, Sayyid al-Shuhada, der Führer der Shuhada, der Onkel des Propheten alayhi salatu wassalam, Hamza ibn Abdul Muttalib, das heißt der Bruder von seinem Vater, und Umar al-Khattab, radiallahu anhu, der eine Persönlichkeit, durch die circa 20 Jahre später, kann man sagen, die Welt verändert wurde. Er hat tatsächlich die Welt verändert. So. Gehen wir erstmal kurz auf den Islam von Hamza ein, wie Hamza Muslim wurde. Wir haben schon gesagt, diese beiden Personen bzw. Persönlichkeiten sind im 6. Jahr, ich habe eben 6. Jahr nach Hijra gesagt, weil ich das immer auf der Zunge habe, weil das Ding, 6. Jahr nach Ba'atha, 6. Jahr nach der Entsendung, im Zulhijja vom 6. Jahr der Entsendung sind die Muslime geworden. Okay? So. Was haben wir gesagt, wie lange der Prophet diese sogenannte geheime, individuelle Dawa gemacht hat? 3 Jahre. Nach dem 3. Jahr fing er an mit der öffentlichen Dawa. Es ist also davon auszugehen, dass mit Hamza, weil der Onkel des Propheten ist, der ist nicht nur der Onkel, sondern er ist auch der Bruder des Propheten. Wird jemand sagen, wie kann denn Onkel und Bruder gleichzeitig sein? Er ist der Onkel von der Blutsverwandtschaft und der Bruder von der Milchverwandtschaft. Das heißt, er hat dieselbe Frau gehabt, die ihn gestillt hat. Der Prophet wurde von mehreren Frauen gestillt. Das heißt, er ist gleichzeitig sein Milchbruder und sein Blut, vom Blut her, sein Onkel. Auf jeden Fall. Hamza war ein Jäger. Er ist rausgegangen zum Jagen. Und eines Tages war der Prophet alayhi salam bei Safa und Abu Jahl war auch bei Safa gewesen. Okay? Und Abu Jahl fing an, den Propheten alayhi salam zu beschimpfen. Er fing an, ihn zu beschimpfen auf das Müsli. Der Prophet hat nichts zurückgesagt. Jetzt könnte wieder jemand argumentieren, ja, warum das zeigt, dass der Prophet nie was gemacht hat. Der Prophet alayhi salam hat in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich reagiert. Zum Beispiel einmal, als Uqba ibn Abi Mu'ayyad ihm in der Reihe auf den Rücken geworfen hat, während er Sujud an der Kaaba gemacht hat, ist er aufgestanden, hat Dua gegen sie gemacht. Der Prophet a.s. hat nichts gesagt. Was ist dann passiert? Dann hat Abu Jahl einen Stein genommen und hat den Propheten a.s. mit dem Stein verletzt, sodass er sogar geblutet hat. Das war etwas abseits gewesen, weil damals war es nicht so dicht wie heute. Das heißt, es hat keiner mitbekommen, außer eine Sklavin, die keine Muslimin war, von einem Sklavenhalter, der kein Muslim war, nämlich Abdullah ibn Judan. Und die hat diese Ungerechtigkeit gesehen. Und als sie dann Hamza gesehen hat, ist sie zu ihm gegangen. Und Hamza war ja der Onkel des Propheten und hat ihm gesagt, was Abu Jahl gerade gemacht hat. Hamza hat sich in seiner Ehre beleidigt gefühlt. Und Hamza war ein richtiger Kämpfer. Ich habe immer so metaphorisch gesagt, the undefeated, undisputed heavyweight champion, sage ich immer. Ja? Das heißt, das war einer, wo du laufen gehen konntest. Das heißt, nach heutigen Maßstäben jemand, der einen ganzen Club platt macht. Ne? Das war also ein richtiger Kämpfer gewesen. Auf jeden Fall, Hamza ibn Abdul Muttalib war außer sich vor Wut gewesen, rasend vor Wut. Und er kam dann, und Abu Jahl war jetzt nicht mehr bei Safa, sondern Abu Jahl saß jetzt an der Kaaba zusammen mit den anderen von den Quraysh. Das heißt, jetzt waren praktisch alle da gewesen. Und alle können das sehen. Hamza kommt an, nimmt sich seinen Bogen, den er von der Jagd hatte. Das heißt, Hamza ist nicht erstmal nach Hause gegangen oder so, sondern er ist sofort auf die Suche nach Abu Jahl. Ich möchte euch sagen, einen Mann mit diesem Bewusstsein hat der Islam in dieser Zeit gebraucht, der so war. Eine Persönlichkeit, die so war. Du hast meinen Neffen wehgetan? Alles klar. Und er kommt rein und die sitzen an der Kaaba, er nimmt den Bogen und haut ihm den Bogen voll vor den Kopf. Pam! Und sagt, nimm das. Farudda alayya hadha in istatat. Gib mir das zurück, wenn du kannst. Ashatamtuhu wa ana ala dinihi. Hast du ihn beleidigt? Also er hat so angefangen. Hast du ihn beschimpft? Beleidigt? Obwohl ich seiner Religion folge. Er hat das nur gesagt, um ihm weh zu tun. Das heißt, er hat rein aus Emotionen gesagt, ich bin auch von seiner Religion, nur um Abu Jahl weh zu tun. Dann, boom, hat er mit dem Bogen geschlagen. Und dann hat er ihn mit dem Bogen geschlagen. Und dann hat er gesagt, Khud, rudda alayya hadha in istatat. Gib mir das zurück, wenn du kannst. So, dann ist da bald eine Massenschlägerei ausgebrochen, weil Abu Jahl war von Banu Makhzum und Hamza war von Banu Hashim. Und Abu Jahl war auf einmal, weil Abu Jahl auch eine Persönlichkeit war. Abu Jahl, da werden wir gleich drauf kommen, Abu Jahl war jemand, der für seine Sache steht. Und Abu Jahl hat dann die Sache beruhigt, hat gesagt, ja, lasst ihn, ich habe wirklich seinen Neffen sehr übel beschimpft. So. Jetzt ist Hamza nach Hause gegangen, okay? Und Hamza hat dann später über diese Situation nachgedacht. Er hat jetzt gesagt, ich bin auf seiner Religion. Und er hat das jetzt bereut, weil er war ja gar nicht überzeugt von der Religion gewesen. Und jetzt hat er sich geschämt, weil er wusste nicht, was er machen soll. Weil es geziemt sich nicht für jemanden von Quraysh, für einen Mann seines Status, einfach irgendeine Meinung anzunehmen, am nächsten Tag die Meinung wieder abzulegen. Das hat sich jetzt geschämt. Und da hat er zu Gott eine Dua gemacht, zu Allah. Was lernen wir dadurch? Wir sehen dadurch, dass die Quraysh noch ein Überbleibsel der Religion von Ibrahim und Ismail hatten. Er hat Dua zu Allah gemacht, ja, und hat ihm sein Leid geklagt sozusagen. Ja, ich habe das und das gemacht und wenn das, was ich gemacht habe, wenn das gut ist auf dieser Religion, wie Salat al-Istikhara so ähnlich. Wenn das richtig ist und ansonsten, wenn das falsch war, dann schafft mir einen Ausweg. Das heißt, ein Ausweg, dass er irgendwie davon wegkommt, dass er sich nicht blamiert, zu sagen, hey, ich bin doch kein Muslim, das habe ich gestern nur so gesagt. Und dann ist er aufgestanden am nächsten Tag und sagt, und plötzlich war sein Herz voll für den Islam da. Und da ist er zu dem Propheten a.s.w. gegangen und da hat der Prophet a.s.w. kurz mit ihm gesprochen. Und da hat er den Islam angenommen. Richtig den Islam angenommen. Und das war jetzt eine große Stärkung für den Islam. Erstmal, was lernen wir dadurch? Ihr müsst eins wissen. Allah hat das Buch, den Koran, herabgesandt. Ich wiederhole das immer wieder. Nicht laut sagen. Machen wir nur ein Zeichen, Bruder. Allah, du brauchst das noch nicht, weil ich sehe das hier. Ich sehe das hier in der Kamera. Nochmal. Allah, und ich sage das immer wieder, hat den Koran herabgesandt für Gerechtigkeit. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Wir haben schon die Gesandten entsandt. und haben mit ihnen das Buch und die Verdeutlichung entsandt und haben mit ihnen die Waage herabgesandt, auf dass die Menschen in Gerechtigkeit walten. Sobald Ungerechtigkeit passiert, musst du dich nicht wundern, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen eventuell kurze Zeit später irgendeinen Fortschritt gibt, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Es war nicht damit zu recht, dass Hamza in dieser Zeit jetzt den Islam annimmt. Weil er hatte praktisch so viele Jahre Zeit gehabt. Aber jetzt passiert eine Ungerechtigkeit und deswegen müssen wir immer dieses positive Denken haben. Negatives Denken macht dich kaputt. Immer dieses positive Denken haben. Wenn Ungerechtigkeit geschehen ist, warte darauf, dass Allah eventuell eine Hilfe bringt. Jetzt könnte jemand sagen, heute passiert viel Ungerechtigkeit. Stimmt. Warte ab. Inshallah kommt die Hilfe bald. Habe gute Hoffnung. Gucke nach vorne. Habe eine positive Meinung. Und zur selben Zeit müssen wir wissen, dass wir immer gerecht sein müssen. Das ist etwas, was wir hieraus lernen. Denn auch wenn der Nicht-Muslim, wenn der Muslim zum Nicht-Muslim ungerecht ist, kann es sein, dass Allah dem Nicht-Muslim hilft. Weil manche denken, zu Nicht-Muslim könnte man ungerecht sein. Die könntest du bestehlen, die könntest du beklauen, die könntest du belügen, könntest du betrügen. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit ist, dass man gerecht ist mit jedem. Okay, auf jeden Fall, was sehen wir hier an Hamza? Vor allen Dingen, welche Charaktereigenschaft, die der Islam gebraucht hat, die deswegen in den Sira-Büchern steht, diese Charaktereigenschaft von Stärke und Entschlossenheit. Was nehmen wir da wieder mit für uns? Wir müssen uns selber und unsere Kinder zu starken und entschlossenen Persönlichkeiten erziehen. Zu Selbstbewusstsein ziehen. Entschlossene Persönlichkeiten sind Personen, die Selbstbewusstsein haben. Und ein Fehler, den viele in der Erziehung machen, ist, dass sie ihre Kinder motivieren wollen, indem sie ihnen sagen, du kannst das sowieso nicht, du schaffst das sowieso nicht. Damit redet man Kindern Komplexe ein. Gut, jetzt gehen wir weiter zum Islam von Umar al-Khattab radiallahu anhu. Hamza war in der Zeit, bevor er Muslim wurde, neutral gewesen. Er war nicht gegen die Muslime, nicht für sie. Umar dagegen war absolut negativ. Es wird berichtet, dass er eine Sklavin gefoltert hat, von morgens bis abends hat er ihr Schmerzen zugefügt, weil sie Islam angenommen hat. Und als er aufgehört hat, hat er gesagt, مَا تَرَكْتُكِ إِلَّا مَلَالَ. Ich habe dich nur gelassen, weil mir langweilig geworden ist, weil er müde geworden ist, so keinen Bock mehr gehabt hat, auf gut Deutsch. Ja? Nicht, dass du denkst, ich bin barmherzig mit dir geworden oder so, nein. Hier ist erstmal die Frage, warum war er gegen den Islam? Warum war er dagegen? Und das liegt daran, weil Umar das Gefühl hatte, dass der Islam seine Umgebung bedroht. Im Sinne von Unruhe stiftet. Und er war stolz auf das, was er ist. So. Auf jeden Fall, jetzt kam der erste Schritt, der ihn zum Islam gebracht hat. Umar al-Khattab hat viel Alkohol getrunken vor dem Islam. Und er ging abends raus und wollte zu einem Art Ort, wo man Alkohol trinkt, wollte seine Freunde treffen. Und er ist dorthin gegangen und dann war dort keiner da gewesen. Was kann er jetzt machen? Hat er gesagt, okay, dann gehe ich zur Kaaba und mache dort Tawaf. Wieder. Das ist etwas, was übrig geblieben ist von der Religion von Ibrahim. Sie haben das nun halt verändert. Sie sind nackt um die Kaaba gegangen teilweise, ja, in bestimmten Zeiten. Sie haben Götzen um die Kaaba gestellt. Umar kommt dann an die Kaaba mitten in der Nacht und wen könnte er dort an der Kaaba sehen? Den Propheten alaihi salatu wasalam. Und er schleicht sich an den Propheten an, trifft ihn jetzt, um ihm was anzutun, und plötzlich hört er den Propheten den Koran rezitieren. Und welche Sure rezitiert er? Die Sure Haqqa. Die 69 Sure des Korans. Und er hört das und ist begeistert davon. Und dann denkt er sich, boah, das ist ein krasser Poet, so nach dem Motto. Das ist ein gewaltiger Poet, diese Person. In dem Moment rezitiert der Prophet, also der Prophet sieht ihn nicht, der gleicht sich ja sozusagen von hinten an, dass er ihn nicht sehen kann. Der sagt in sich selber, ein krasser Poet auf diese Art und Weise. In dem Moment zitiert der Prophet alayhi salatu wasalam, وَمَا هُوَ بِكَوْلِ شَاعِرٍ. Und das ist nicht das Wort von einem Poeten. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Sie glauben nur wenig. Der denkt gerade, das ist ein krasser Poet, dann rezitiert er, das ist nicht das Wort von einem Poet. Dann denkt er, das ist ein Wahrsager. Dann sagt er, dann zitiert er die Sure weiter. وَلَا بِكَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Und sie denken nur wenig nach. Also das ist nicht das Wort von einem Wahrsager, sie denken nur wenig nach. Krass. Was ist das? Denkt er. Tanzilum, dann sagt er, Tanzilum Rabbil Alamin, herabgesandt vom Herrn der Welten. Sagt er sich, vielleicht hat er das erfunden. Dann sagt er weiter, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Ja, dann sagt er sich, ja, der hat das gleich erfunden, und hätte der etwas gegen uns erfunden, ein Wort gegen uns erfunden, da hätten wir ihn wahrlich mit der Rechte gepackt und hätten ihn die Schlagader durchgeschnitten. Das heißt, das war das erste Mal, wo so der Rost von seinem Herzen runtergegangen ist. Der war beeindruckt. Aber der war noch nicht bereit, den Islam anzunehmen. Was lernen wir hier raus? Koran in der Dawa. Koran in der Dawa. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder betone. Ja? Selbst die Übersetzung ist kein Koran im wahrsten Sinne des Wortes, spricht an. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, die haben den Koran gelesen und die schlagen den auf und es fängt an, Alif, die erste Seite überschlagen sie, die Fatiha, dann fangen sie an. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Alif Lam Mim, an diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Dann sagt er, was ist das für ein Buch? Normalerweise fängt man immer an, in einem Vorwort zu erzählen, ja, für eventuelle Fehler wollen wir uns entschuldigen, bei Verbesserungsvorschlägen könnt ihr euch melden. Das Buch fängt an diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Und dann suchst du das dem Verfasser, dann sagt er vielmehr auf, das ist Gott selber. Ich habe einmal mit einem Medizinstudenten gesprochen, der den Islam angenommen hat. Der hat gesagt, es ist unmöglich, dass eine Person in 23 Jahren mit so einer perfekten Legislation kommt. Von sich, in seiner Zeit, in seinem Ort, mit seinen Umständen. Deswegen, der Koran ist sehr wichtig. Einmal kam eine Nonne zu mir in einem Vortrag. Weißt du, was die haben wollte? Die hat gefragt, ob wir eine Koran-Kassette haben. Weil sie sagt, das hört sich so schön an, den Koran zu hören. So entspannend. Jetzt auf jeden Fall kam der Tag, Omar wollte den Propheten alayhi salam töten. Es gibt einige Überlieferungen, wo gesagt wird, dass Abu Jahl gesagt hat, wer ihn tötet, ich werde das Blutgeld übernehmen, alles. Aber Omar ist losgezogen. Das zeigt, Omar war diese Person, die entschlossen ist. Die bereit ist, die Person, die anpackt. Das war eine Person, die der Islam liebt, sozusagen. Eine Person, die anpackt, nicht eine Person, die wartet. Eine Person, die es selber in die Hand nimmt, die anfängt zu handeln. Das war seine Persönlichkeit, natürlich jetzt die Handlung war schlecht. Aber von seiner Persönlichkeit her war das wichtig, so eine Person in der islamischen Umma zu haben. Und deswegen sei du die Person. Sei du in deiner Gemeinde diese Person wie Umar al-Khattab, die anpackt, die anfängt, die es selber in die Hand nimmt, die nicht schläft und wartet, bis irgendein eine Schlafmütze in 100 Jahren etwas erledigt. Er nimmt sich das Schwert, sucht den Propheten. Das Krasse jetzt dabei ist noch, er weiß, der Prophet ist von einem stärkeren Stamm als er. Weil Umar hat keinen großen Stammhintergrund. Der Prophet ist von Benu Hashim. Abu Jahl hat einen Stammhintergrund. Vom Hintergrund des Stammes hat er ein Background. Jemand, der ihn im Rücken stärkt. Umar nicht. Umar ist nur körperlich sehr stark und gefürchtet. Auf jeden Fall weiß er, wenn er den Propheten töten wird, Benu Hashim wird ihn danach töten. Das weiß er. Aber er zieht trotzdem los. Das zeigt, das ist eine Charaktereigenschaft, nur jetzt ist die falsche Handlung. Dieses Entschlossene wieder, was wir haben müssen. Wir müssen entschlossene Persönlichkeiten sein. Und wenn man die Sira liest, wird man auch eine entschlossene Persönlichkeit. Auf jeden Fall trifft er dann unterwegs, er läuft mit dem Schwert rum und er ist gefürchtet. Das ist ein Riesenkerl. Ja, ein Riese. Richtig kräftig und er hat gerungen in seiner Jugend. Der ist stark, der ist muskulös, der ist riesengroß und er läuft wie wild mit seinem Schwert durch die Straßen von Mekka. Auf einmal trifft er einen Verwandten von ihm, der heißt Nu'aym ibn Abdullah. Und dieser Nu'aym sagt zu ihm, was ist los mit dir, Omar? Dann sagt er, ich suche diesen Mohammed, diesen Abtrünnigen, also der von unserer Religion abgefallen ist, und ich will ihn töten, ich will ein Ende machen damit. Wie unsere Götter beleidigt und so weiter und so fort. Das sind ja diese Gründe, Unruhe stiftet, Götter beleidigt, Vorfahren und so weiter. So, Nu'aym ibn Abdullah wusste nicht, was er machen will. Er will den Propheten schützen, er hat Angst jetzt, Omar begegnet den Propheten. Und dann sagt er, warum fängst du nicht erst mal mit deiner Familie an, dort mal aufzuräumen? Weil er will ihn vom Propheten ablenken. Sagt er, wie meine Familie, wer von meiner Familie? Sagt er, deine Schwester Fatima bin al-Khattab und ihr Ehemann Sa'id ibn Zayd, die haben doch den Islam angenommen. Was? Der ist außer sich vor Wut. Der geht zum Haus, die hatten auch eine Art Tür gehabt, klopft die Tür und er hört drinnen Geräusche. Diesen Koran am Rezitieren. Er hört so ein Gesumme. Kommt er rein. Er sagt, was ist das hier für ein Gesumme, was ich gehört habe? Er sagt, ja, wir haben gesprochen. Das ist ja keine Lüge. Das ist ja entsprechend, der Koran. Ich habe gehört, ihr habt den Islam angenommen. Er fängt direkt an, er geht direkt aufs Ganze. Ja? Erstmal gehen wir ganz kurz zu Nu'aym ibn Abdullah. Nu'aym ibn Abdullah hat hier einen Muslim verraten an einen Käfer. Ist er Käfer geworden? Nein, natürlich nicht. Warum? Weil er hat das mit der Absicht nicht gemacht, um dem Muslim zu schaden, sondern er hat das mit der Absicht gemacht, um einen größeren Schaden zu verhindern. Dann hätte der Prophet, hätte Umar den Propheten getötet, wäre ein größerer Schaden, als wenn er seine Schwester sich vergreift. Genauso, wenn wir einen Schaden für eine Allgemeinheit haben, für eine Mehrheit von Muslimen, das ist ein größerer Schaden, als wenn eine einzelne Person einen Schaden hat. Wenn eine Gemeinschaft von Muslimen einen Schaden hat, ist schlimmer, als wenn eine Einzelperson einen Schaden hat. Okay? Deswegen, dieses ganze Verraten und so weiter, bevor man damit Takfir um sich wirft, muss man sich erstmal die Situation angucken, wo das passiert ist. Ihm ist gerade in dieser hilflosen Situation nichts anderes eingefallen, als zu sagen, deine Schwester hat den Islam angenommen. Ist gerade nichts anderes eingefallen. Ja? Um einen Schaden für die Umma und einen Schaden für den Propheten abzuwehren. Ja? Ist das angekommen, ja? Auf jeden Fall. Dann ging es los. Sa'id sagte dann zu ihm, sinngemäß, stell dir vor, eine andere Religion als deine ist die richtige. Also Umar sagt zu ihm, ihr habt den Islam angenommen. Dann sagt Sa'id ibn Zayd, das ist auch einer der großen Sahaba, von den Ashara Mubashirun, denen das Paradies versprochen wurde, stell dir vor, eine andere Religion als deine ist die richtige. Umar war aus sich vor Wut, hat sich auf ihn gestürzt, fing an ihn zu schlagen. Fatima kam dazwischen, da hat er Fatima richtig ins Gesicht geschlagen. Ob das jetzt Zufall war, weil er eigentlich den Mann schlagen wollte oder nicht, auf jeden Fall hat sie geblutet. Das hat ihm dann etwas leid getan, aber die Religion, die Reaktion von Fatima ist wichtig. Eine Frau. Fatima sagt zu ihm, Ya Umar, in kana al-haqq fi ghayri dinik, wenn die Wahrheit in einer anderen Religion ist, und dann sagen sie, beide, mach was du willst. Mach was dir erscheint. Wir haben den Islam angenommen. Kannst machen, was du willst. Sinngemäß. Das heißt, die bringen zum Ausdruck wieder, wir sind voll entschlossen, wir stehen hinter dieser Sache. Brüder, ihr müsst euch eins merken. Der Wille ist das, was bei einem Menschen am schwersten zu brechen ist. Den Arm kann man schnell brechen, die Nase kann man schnell brechen. Aber den Wille, wenn der Mann einen Willen hat, ist er so gut wie, ist es ganz schwer. Und ich bringe immer eine Sache aus dem Weltlichen, von einer erfahrenen Person. Aus dem Weltlichen. Um diesen Willen, den wir hier sehen, nochmal zu betonen, in moderner Art und Weise. Muhammad Ali, Rahimullah, der Boxer, der hat gesagt, um erfolgreich zu sein, musst du Fähigkeit haben und Wille. Aber du musst mehr Wille haben als Fähigkeit. Das ist eine Weisheit von ihm. Und an dieser Stelle sage ich nur, der Wille war das, was Umar verzweifeln lassen hat. Stell dir vor, die hätten jetzt sofort gesagt, ja okay, wir hören auf. Wie hätte sich Umar gefühlt? Umar radiallahu anhu hätte sich gefühlt, diese Religion kann nicht viel wert sein, weil die Leute, die dahinter stehen, nicht dahinter stehen. Und das ist genau das, was wir heutzutage in Deutschland erleben. Dass Leute nicht wirklich hinter der Botschaft stehen und so ein schlechtes Bild für den Islam abgeben. Denn wenn du nicht hinter deiner Religion stehst, drückst du damit aus, deine Religion kann auch nicht viel wert sein. Wenn du aber jemanden siehst, der voll hinter seiner Religion steht, dann sagst du, boah, was macht den so stark? Was gibt ihm dieses Selbstbewusstsein? Da muss ja irgendeine Stärke hinterstecken. Einmal bei einem Vortrag, weil das ist jetzt auch hier ein anderes Beispiel, ich will reale Beispiele jetzt aus der jetzigen Zeit geben. Da kam ein christlicher Missionar auf die Bühne und hat mir eine knallharte Frage gestellt. Und ich habe die knall ganz klar beantwortet, ohne mit der Wimper zu zucken. Bruder, wisst ihr, was der gesagt hat? Der hat mir dann eine E-Mail geschickt und hat gesagt, ich bin von deinem Vortrag voll begeistert. Nicht inhaltlich, aber von deiner Wirkung her, sagt er, weil du hast so ein Charisma, ist seine Aussage. Sagt er, ich bin selber, ich kann Hebräisch, ich kann Griechisch, ich bin Prediger in einer Kirche, evangelikaler Christ. Aber wir sagen bei uns, wer so redet wie du, der ist vom Heiligen Geist unterstützt. Bruder, das ist ein großer Fehler. Wo du siehst, Leute in einer Talkshow, künstlich, der Prophet wird beleidigt und dann versuchen sie ja immer lächeln. Du bist gerade am Lächeln an einer Situation, wo es gar nichts zu lächeln gibt. Als ich bei Maischberger gewesen bin, da sagt einer aus Saudi-Arabien, ja, du hast aber sehr aggressiv gewirkt. Aggressiv? Weil ich sage, ja komm, dann zeigen sie mal, wo das hier steht, das ist aggressiv. Habe ich mit der Axt in den Tisch reingeschlagen? Habe ich den Tisch durch die Bude geworfen? Habe ich einen angespuckt? Das ist für ihn ist schon zu aggressiv, dass ich ihr meine Meinung sage. Ja, wo steht das denn hier? Zeigen Sie mal. Ja, das will ich gerne sehen. Das ist zu aggressiv. Bruder, wir werden im Namen des Islams, werden wir zu Weicheiern erzogen. Islam ist ein Weg der Mitte. Nicht der Weg vom Amokläufer, der mit dem LKW in den Weihnachtsmarkt reinfährt. Und nicht der Weg von der Heulsuse. Okay? Der Islam ist der Weg der Mitte. So, jetzt geht es um Folgendes. Umar Jetzt geht es um Folgendes. Umar will jetzt etwas vom Koran lesen. Er will das jetzt wissen. Guck mal, jetzt wird er auf einmal neugierig. Seht ihr das? Nachdem er diesen Willen gesehen hat bei den Muslimen, diese Entschlossenheit, jetzt interessiert er sich dafür. Stell dir mal vor, die wären direkt eingebrochen, hätte sich gar nicht für interessiert. Aber der interessiert sich dafür, weil er diesen Willen sieht. Er will das lesen. Er wird überliefert, dass Fatima gesagt hat, du musst dich erstmal waschen, du bist ein Muschrik und Nejis. Gibt es einige Sira-Überlieferungen. Und dann soll er sich sogar gewaschen haben. Er war jetzt so neugierig. Also nach den Überlieferungen, die das erwähnen, er hat sich sogar gewaschen dann, geduscht. Hat das dann gelesen. Und dann liest er Suratul Taha. Taha, manzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى und so weiter. Liest also etwas von dieser Sure und als er dann damit fertig ist, sagt er: ما أحسن هذا الكلام وأكرم. Wie schön und edel sind diese Worte. Und dann kommt Khabab ibn al-Arad raus. Khabab ibn al-Arad war ein Schmied, der Sklave war, der den Islam angenommen hat und den der Prophet bestimmt hat, um Fatima und Sa'id ibn Zayd den Koran beizubringen. Der kommt jetzt raus. Das zeigt erstmal wieder, wie die Dawa gemacht haben, dass der Prophet organisiert war und extra Leute angestellt hat, die Dawa machen mit Leuten, die den Koran beibringen in den Häusern. Und deswegen sage ich auch, macht eure Häuser zu Dawa-Zentren. Macht eure Wohnung zu Dawa-Zentren. Das ist der Manhaj des Propheten. Insbesondere in Zeiten wie unseren, wo es leider sehr, sehr viele Moscheen in Deutschland gibt, die eher dazu da sind, um die Muslime abzuschrecken. Wie viele Jugendliche kenne ich, die nicht mehr in die Moschee gehen, weil sie da als Kinder plattgeschlagen worden sind mit dem Stock und Angst bekommen haben, in die Moschee zu gehen. Es ist einfach so. Es gibt wenige Moscheen mit richtigen Dawa-Aktivitäten, die richtig ansprechend sind für die Leute. Und deswegen ist das für unsere Zeit ganz wichtig, sich hier ein Beispiel zu nehmen. So. Auf jeden Fall, Khabab ibn al-Arad kommt jetzt raus und sagt zu Umar Folgendes. Umar, ich hoffe, dass du derjenige bist, für den die Dua erhört wurde, denn ich habe den Propheten alayhi salatu wasalam hören lassen, dass Allah einen von diesen beiden Männern recht leiten soll. Umar al-Khattab oder Abu Jahl ibn Hisham. Also Abu Jahl oder Umar. Zwei der stärksten Feinde. Jetzt die Frage, warum ausgerechnet die? Warum? Weil beide diese Eigenschaft haben, dass sie Leute sind, die Macher sind. Man sieht zum Beispiel an vielen Situationen, wo Abu Jahl der den Ton angegeben hat und der dann angefangen hat zu handeln. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, solche Eigenschaften zu haben in unserer Umma oder Leute mit solchen Eigenschaften zu haben, die Sachen in die Hand nehmen. Okay? Auf jeden Fall, was ist jetzt passiert? Umar al-Khattab hat gefragt, wo der Prophet ist und ging zu Dar al-Arkam. Als sie gesagt haben, zu Dar al-Arkam, er ging zu Dar al-Arkam und er hatte sein Schwert noch bei sich gehabt. Und jetzt kommt dann Dar al-Arkam und klopft. Jemand sieht den, guckt, sieht ihn, sagt er, Umar al-Khattab, mit dem Schwert. Und die waren ungefähr 40 Mann da al-Arkam, aber die waren trotzdem, haben Angst gehabt. So. Wer war jetzt bereit, die Tür aufzumachen, es mit Umar aufzunehmen? Der drei Tage vorher den Islam angenommen hat, Hamza. Weil wer will sonst mit Umar aufnehmen? Und Hamza sagt, Wenn er Gutes, wenn er gekommen ist und Gutes will, geben wir ihm Gutes. Und wenn er Schlechtes will, dann werden wir ihn mit seinem eigenen Schwert töten. Werde ich ihn mit seinem eigenen Schwert töten? Wow, was ist mit Omar? Was mit Omar? Wenn er gekommen ist für Gutes, geben wir ihm Gutes und nicht, töten wir ihn mit seinem eigenen Schwert. Aber wer macht auf? Der Prophet a.s. Noch mutiger als Hamza, noch stärker als Hamza. Und der Prophet packt ihn und zieht ihn runter. Und sagt, sinngemäß, ist für dich die Zeit genommen, um den Islam anzunehmen, bevor dich eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala trifft? Sinngemäß. Und dann sagt Umar, ich bin gekommen, um zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass du der Gesandte Allahs bist. Der Prophet sagt, Allahu Akbar. Und die anderen hören das. Die waren in einem Raum, der sozusagen da nicht ersichtlich war. Die hören nur den Takbir. Und auf einmal machen die alle laut, Allahu Akbar. Vor Freude. Was für eine Freude. Vor 3 Tagen noch wurde der Prophet a.s. verletzt mit einem Stein. Und jetzt auf einmal von 2 Tagen nehmen 2 Leute den Islam an, durch die was verändert wird. Was sollten wir hierbei bedenken? Leute, sieht vielleicht arm aus, sieht vielleicht schlecht aus, wir haben vielleicht Schmerzen. Vielleicht nehmen in den nächsten 3 Tagen 2 Leute den Islam an, die die Situation verändern. Vielleicht. So, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Es gibt verschiedene Sachen, die passiert sind. Erstmal, es ist manchmal etwas schwer, das auseinanderzuhalten, was zuerst passiert ist und was danach passiert ist. Auf jeden Fall, Omar geht erstmal zu Abu Jahl, weil er weiß, Abu Jahl ist ein großer Feind. Er klopft an der Tür und er sagt, weil Omar will direkt klar machen, was los ist. Und er sagt zu dem, ja, und Abu Jahl begrüßt ihn sehr freundlich, ist ja klar, ist ja ein Freund von ihm. Sagt er, ich bin nur gekommen, dir zu sagen, dass ich bezeuge, dass kein Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allah ist, dass er Islam angenommen hat. Abu Bakr ist sauer und verflucht ihn. Abu Jahl ist sauer und verflucht. Was habe ich gerade gesagt? Abu Jahl ist sauer und verflucht ihn. Abu Jahl ist sauer und verflucht ihn. Ist richtig am... Ne? Macht die Tür zu. Klatscht ihn weg. So, dann, er will weitergehen. Er will die Sachen klarstellen. Und er sucht nach einem gewissen Jamil. Er fragt, wer ist derjenige, der hier das größte Klatschmaul ist, der am schnellsten die Nachrichten verbreitet. Dann sagt einer zu ihm, Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Dann geht er zu diesem Jamil, sagt ihm, ja, ich wollte sagen, ich habe Islam angenommen. Und der Jamil fängt sofort an loszulaufen zur Kaaba und muss seine Sachen fast festhalten und schreit, Omar ist abtrünnig geworden, Sabah, das war das Wort für die. Ja? Die haben nicht gesagt, Islam angenommen. Die haben da so einen Begriff genannt, der negativ ist. Warum? Und so, und dann haben die sich gesammelt, haben sich mit ihm geprügelt. Der hat sich mit denen immer weiter geprügelt. Bis dann nachher Al-As ibn Wa'il kam und Omar sozusagen geschützt hat. Hat er gesagt, hätte ich nur ungefähr 300 Leute, ja, wie viel waren die Muslime bei Badr? 300 Leute. So nach dem Motto, hätte ich 300 Leute, dann würde es zwischen uns geklärt werden. Mehr brauche ich nicht. So. Und deswegen wurde er auch Al-Faruq genannt. Al-Faruq, der war sozusagen die Unterscheidung. Er hat die Unterscheidung gebracht. Ibn Mas'ud sagt, Kunna la naqdir an nusalli عند الكعبة فلما أسلم عمر قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة فصلينا معه. Wir konnten an der Kaaba nicht beten, bis Umar den Islam angenommen hat. Und als Umar den Islam angenommen hat, hat er die Quraysh bekämpft, bis er an der Kaaba gebetet hat, und haben wir mit ihm gebetet. Dann wird berichtet, dass er gesagt hat zum Propheten, warum verstecken wir uns das? Wir sind doch auf der Wahrheit. Egal, ob wir sterben oder lebendig sind, oder? Der Prophet sagt ja. Und dann sind sie rausgegangen in 2 Reihen. An der oberen Reihe Hamza an der Spitze, an der anderen Reihe Omar an der Spitze. Und sind zur Kaaba marschiert. Öffentlich Stärke demonstriert. Und dann sagte Ibn Mas'ud dazu, Mazilna Izza mundu Aslama Omar. Wir sind immer weiter in Ehre, in Stärke, in Macht geblieben, seit Omar den Islam angenommen hat. Und Suhaib Rumi sagt, Lama Aslama Omar, Dar al-Islamu, Waduya ilayhi alaniyatan. Also nachdem Omar den Islam angenommen hat, ist der Islam sichtbar geworden. Warum? Weil jetzt haben sich auf einmal alle getraut zu zeigen, wer sie sind. Und dadurch, dass der Islam sichtbar war, war er Wasser Izzah. Das ist die Sache von Izzah. Dass man mächtig und Stärke zeigt. Sichtbar ist, nicht sich versteckt. Obwohl sie nachher auch noch bekämpft wurden. Er sagt nicht, wir sind danach nicht mehr bekämpft worden. Weil kurze Zeit danach haben die Quraysh einen neuen Trick ausgeheckt. Den großen Boykott. Wadui ilayhi alaniyatin. Ja. Wa jalasna hawla al-Ka'bati. Wa jalasna hawla al-Bayti. Wa tufna bil-Bayti. Wa intasafna. Ja. Bimen ghalaba alayna. Das heißt, und wir haben Gerechtigkeit gesucht von dem, der uns gegenüber gewalttätig gewesen ist. Bimen ghalaba alayna. Das heißt, das waren diese fünf Sachen. Erstens, Islam wurde sichtbar. Zweitens, es wurde öffentlich dazu aufgerufen. Das ist Isa. Guck mal, heute erzählen Leute, fall besser nicht auf, sonst kriegen wir Probleme. Der Islam ist sichtbar gewesen, öffentlich dazu aufgerufen worden. Wir haben uns mitten in der Stadt versammelt, weil Kaaba war damals mitten in der Stadt, saßen um die Kaaba. Jalasna hawl al-Bayti halakan. Wa tufna bil-Bayt, wir haben Tawaf gemacht. Das heißt, die haben ihre Ibadah öffentlich gezeigt. Das ist Izzah. Da steht nicht, die wurden nicht bekämpft. Sondern heute gibt es Leute, wenn wir so etwas in Deutschland machen, sagen sie, obwohl wir viel mehr Freiheit hatten als die, wir wurden nicht geschlagen, wir wurden nicht verfolgt, dann sagen die, es ist Provokation. Was die gemacht haben, die sind einer Reihe zum Dings gegangen. Die haben um der Kaaba gesessen, die haben auf einmal Tawaf gemacht. Das war für die damalige Zeit ein No-Go gewesen, dass die Muslime sich so treffen. Das ist, wie gesagt, liebe Geschwister, das, was wir alles daraus lernen. Was wir alles daraus lernen. Diese Mentalität müssen wir mitnehmen. The second walker.